Einen wunderschönen guten Irgendwas. Wir sind wieder zurück, Mehrspieler. Hat ja lang genug gedauert, dass wir wieder mal einen Podcast raushauen. Und wir haben uns ein Thema rausgesucht, das so alt ist wie das Videospielen selbst. Naja, nicht ganz.
Nicht ganz.
Aber es ist doch ein Genre, das für viele mit einer ganz besonderen Stufe oder einer ganz besonderen Welle und Zeit im Videospielen verbunden wird. Bevor wir uns dieser ersten Welle allerdings zuwenden, beginnen wir heute nicht mit dem Ende und nicht mit dem Anfang, sondern mit der Mitte. Und das ist, wir nennen es jetzt einfach mal die zweite Welle des FPS, des First-Person-Shooters, und dubben das Ganze zusätzlich noch ganz dramatisch als die Modern Warfare-Misere. Heute mit Johannes Hahn.
Hallo, und mit meinem geehrten Kollegen Dampfplauderer Max Nitzke.
Das passiert, wenn man vorher noch einen geskripteten Beitrag aufgenommen hat. Ich war jetzt so im Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Also Modern Warfare, da gab es vor kurzem im Eurogamer einen ganz netten Artikel, der uns den Gedankenanstoß dafür gegeben hat, der auch sehr dramatisch sagte, der 7 Jahre lange Schatten, den Modern Warfare auf das Shooter-Genre gebracht hat. Und wenn man es genau nimmt, gab es davor ja schon einen anderen Schatten, der schon mal geworfen wurde. Erzähl doch mal was dazu, Johannes.
Genau, also Modern Warfare, damals kam ja so ein bisschen wie die Protagonisten, die Special Forces Einheiten aus dem Nichts und hat die Leute so ein bisschen überrumpelt, weil zuvor gab es nur diese ewigen Weltkriegs-Shooter, man konnte es schon gar nicht mehr sehen, und dann plötzlich kam Infinity Ward mit Call of Duty Modern Warfare und es war großartig. Es hat Spaß gemacht, es war abwechslungsreich und mal eben nicht derselbe Trott wieder Nazis töten ohne Ende, sondern es war abwechslungsreich, voller Action, es hatte eine spannende Geschichte, es hat Sachen gemacht, die man bis dahin noch nicht erlebt hat in Videospielen, dass also ganze Protagonisten quasi getötet wurden, auch wenn es eigentlich relativ egal war, weil die Leute eigentlich nur ein Name waren, aber das war wirklich was Besonderes. Und dann begann eben die Misere, dann hatte Activision gemerkt, boah, scheiße, machen wir Geld damit. Das hatten die auch schon vorher gemerkt, aber dann hat sich die Erkenntnis richtig durchgesetzt. Und dann hieß es halt, wir machen jedes Jahr Call of Duty. Und das haben sie ja bisher auch durchgehalten, mehr oder weniger. Und es folgt natürlich auch eine ganze Reihe von Nachahmern, die eben dieses Szenario moderner Terrorismus, moderne Kriegführung durchgekaut haben. Battlefield ist ja auch drauf angesprungen. Und nicht zuletzt Medal of Honor. Und da geht man jetzt eigentlich wieder zurück zum Anfang dieser zweiten Welle, nämlich zum Weltkrieg. Medal of Honor hat ja eigentlich diese Weltkriegs-Shooter-Welle mitbegonnen. Also richtig, richtig eingeschlagen ist sie dann mit Call of Duty, dem ersten Call of Duty, aber Medal of Honor gab es vorher. Und Call of Duty trägt insofern eigentlich die Schuld an diesen zwei Wellen der zweiten Welle, wenn man so will. Der Schlauch-Shooter. Call of Duty hat diese Weltkriegs-Shooter-Begeisterung losgetreten und dann schließlich auch noch Modern Warfare.
Also, was mir da auch einfällt zu dieser zweiten Welle, ich weiß noch, als die Next-Gen der Konsolen letztes Jahr angekündigt wurde, gab es ja ein Spiel, das sehr viel Tamtam um sich scharen konnte durch gute PR, und das war Titanfall, die Monate später eigentlich nichts anderes gemacht haben, als die Leute von Modern Warfare sowieso vorhatten, und zwar Max einbauen. Also es war immer noch dieses Zukunftsding. Man hat gemerkt, wie sehr die Macher solcher Spiele, auch wenn sie sich dann von den Großen in Anführungszeichen abgekoppelt haben und ihr eigenes Ding gemacht haben, war ihr eigenes Ding immer noch mehr oder weniger dasselbe. Und die Unterschiede lagen mehr im Gameplay, wie sich die Spiele spielen. Aber was erzählt und gezeigt wird, ist seit 7 Jahren mehr oder minder immer das Gleiche.
Ja, Modern Warfare war auch im Grunde genommen nicht nur insofern interessant, weil es eben dieses neue Szenario einführte, sondern auch, weil der Mehrspieler-Modus viel mehr Gewicht bekommen hat. Call of Duty 1 und Call of Duty 2 damals wurden auch gerne im LAN oder Internet gezockt, aber Call of Duty Modern Warfare hatte das erstmals eingeführt, diese Rollenspielelemente im Mehrspielermodus, und das hat die Leute begeistert, und seitdem, glaube ich, ist es auch so, dass viel mehr Wert gelegt wird auf den Mehrspielermodus, der ja vorher eigentlich nur für so Nischen-Shooter wie, wenn man so will, ich meine, Battlefield 1942 hatte damals auch Riesenerfolg, aber ja, eigentlich war das mehr so ein Nischending, weil es wirklich rein Multiplayer.
Ja, weil genug Leute erinnert man sich ja auch gerne nicht mehr dran, dass damals auch noch recht viele Leute Modem und Co. hatten, mit wo es noch gepiept hat und du nicht ans Telefon gehen konntest, als die Spiele rauskamen teilweise. Also ich meine, da gab's DSL, aber das hatte noch nicht jeder, weil DSL teilweise auch im Vergleich schweineteuer war und die Leute gesagt haben, nee, zum Mails checken nicht.
Ja, zum Glück sind die Zeiten vorbei und unser Internet ist bald unbegrenzt und nicht gedrosselt.
Das war's dann auch mit Mehrspieler. Euer komödiantischer Beitrag zur Woche.
Wir starten jetzt mit hartem Alkohol, weil das ist ja nicht mehr aus.
Ihr fragt euch jetzt bestimmt, ja, warum jammern die jetzt über die ganze Modern Warfare-Sache? Weil diese Shooter natürlich sowas ähnliches sind wie die Michael Bays und die Explosions des Genres und so ist das nun mal. Wir bekommen im Kino halt auch immer wieder unsere Transformers-Filme und es laufen ja auch anscheinend ganz, ganz viele Leute rein. Also warum diese Leute nicht glücklich machen? A, da könnten Johannes und ich jetzt 2 Stunden lang drüber reden, warum das alles Idioten sind und wir alles besser wissen und man das wirklich nicht tun sollte. Aber wir wollen noch wo ganz anders hin und zwar würde ich sagen, wir machen jetzt den Schritt zurück und schauen uns an, wie das mit den First-Person-Shootern angefangen hat und wo die dann teilweise hingegangen sind und wollen uns zusammen mit euch wundern, warum nicht noch ein bisschen mehr in diese Richtung auch heute gegangen wird. Wenn wir hier so hochtrabend die erste Welle sagen, dann hat das in erster Linie damit zu tun, dass wir selber versucht haben, darüber nachzudenken, wie kann man das eigentlich einteilen und zumindest der Anfang von First-Person-Shooter, da sollten sich die meisten, was die größeren Titel angeht, zumindest einig sein. Das sind so Titel wie Doom, Quake, für uns Deutsche offiziell nicht, Wolfenstein. Und was habe ich vergessen? Ich habe einen Titel vergessen. Oh ja, Duke Nukem natürlich.
Ja, Duke Nukem ja, 3D.
Wobei muss man auch nicht drüber reden. Und irgendwie hat Gearbox es geschafft, dass Duke Nukem Forever ein schlechtes Licht in die Vergangenheit auf Duke Nukem 3D zumindest in meinem Kopf wirft. Deswegen muss ich nicht drüber reden. Aber Johannes, was kannst du zu den Titeln sagen?
Es waren wichtige Titel in der Geschichte. Ich meine, wenn man ganz weit zurückgehen möchte, gibt es da natürlich noch, ich glaube, Marathon von den Bungie Studios, eine der ersten First-Person-Shooter. Ja, und natürlich hat das Ganze auch seine Wurzel in einem ganz anderen System, nämlich die frühen Dungeon-Crawler, die ja teilweise auch aus Ego-Perspektive dann gesteuert wurden. Aber so richtig den Durchbruch erreicht hat das dann mit so Titeln wie Doom und Quake.
Ja, ich wollte nur gerade, mir ist auch nur eingefallen, dass man das heute jetzt durch Sachen wie Kickstarter immer wieder sieht, dass du wieder so alte Dungeon-Crawler hast, die tatsächlich aus der First-Person-Sicht sind und du ja, die Gegner plötzlich aufploppen und oft auch roguelike generiert sind, die Level sowie auch die Gegner. Wo wir übrigens schon beim Punkt sind, den wir nachher nochmal aufbringen wollen, und zwar First Person muss nicht immer Shooter sein. Aber jetzt sind wir erstmal bei den Shootern. Es ist ja schon, wenn du jetzt die Unterschiede ausmachen wollen würdest zwischen, also inhaltlich ist klar, dass das was anderes war, aber auch spielerisch, wo würdest du da so die Linien ziehen zwischen dieser ersten Welle, also zwischen Doom und Konsorten und der Hurrah Soldatenriege aus Call of Duty und Co.?
Ich glaube, das Wichtigste an der wichtigsten Sache ist wirklich das Level-Design. Und zwar hast du in der zweiten Welle ab Call of Duty mehr oder weniger so Schlauchlevels. Also da steht wirklich das Erleben im Vordergrund. Wohingegen bei den ersten Titeln, das merkt man ja auch daran, dass man so Karten einsammeln musste oder Schalter umlegen musste. Also in diesen ersten Titeln viel eher das Erkunden und das Entdecken von Geheimräumen und so weiter im Vordergrund stand. Und dann der zweite Punkt ist, dass die Leute versucht haben, naja, ein bisschen fantasievoller mit dem tatsächlich Waffenarsenal umzugehen. Ne? Also heutzutage bei den modernen Shootern orientiert man sich weitestgehend an dem, was wirklich auf dem Markt ist. Teilweise werden diese Knarren ja auch lizenziert und als Werbung benutzt. So, hier, schaut her, unsere Knarre ist präsent in Call of Duty. Ihr könnt sie auch auf dem zivilen Markt kaufen, was sehr, sehr bedenklich ist an und für sich, aber naja. Wohingegen du in diesen zweiten, in der ersten Welle, du die Kettensäge beispielsweise hattest bei Doom oder den Schrumpfstrahl bei Duke Nukem. Das waren ja Sachen, wo es darum ging, wirklich Spaß zu haben mit dem Arsenal.
Ja, ich meine, wenn man da jetzt mal im Modernen guckt, ich glaube, die einzige Reihe, die das jetzt also wirklich nach diesem alten Prinzip gemacht hat, die Resistance-Reihe für die PlayStation 3 war, was aber auch daran liegt, dass das die Ratchet und Clank-Leute sind, die genau dieses alte Prinzip übernommen haben von möglichst obskuren Waffen. Plus, dass sie dann noch dieses Nutzungs-/Level-Design eingebaut haben. Sprich, desto öfter du die Waffen benutzt, dann entwickeln sie sich und werden stärker oder verändern ihre Fähigkeiten. Also ein ganz anderer Aspekt von wie du den Shooter spielst und warum du die Waffen so benutzt, wie du sie benutzt, als eben bei diesem auf Realismus getrimmten Pfad, der da eingetreten wurde.
Wie gesagt, es ging bei der ersten Welle wirklich viel mehr darum, einfach wirklich Spaß zu haben und diese labyrinthartigen Levels zu erkunden. Während bei der zweiten Welle das Erleben tatsächlich viel mehr im Vordergrund steht. Also das ganze Scripting und die Explosion und das Ramirez, gehen Sie dahin und machen Sie das und dann kommen Sie wieder zurück und dann habe ich einen neuen Auftrag für Sie, weil wir das nicht machen können.
Ach, hör mir bloß auf. Aber genau dieser Vergleich, den du gerade bringst, bringt uns dazu, dass wir jetzt, dass ein gewisses Spiel oder zwei gewisse Spiele geweigert haben oder eigentlich Möglichkeiten aufgegeben haben, kurz vor der Jahrtausendwende, wohin der Shooter auch hätte gehen können, aber sich leider, nicht so durchsetzen konnte, wie eben dieses Popcorn-Erleben, das das Battlefield und Co. heutzutage anbieten. Und zwar haben wir uns da als Titel rausgesucht, Half-Life und Deus Ex, die beide streng genommen, also Half-Life sowieso, aber auch Deus Ex ja ein First-Person-Shooter ist, auch wenn er Stealth-Elemente und ganz klar Rollenspielelemente eingeführt hat. Oder was heißt nicht eingeführt, sondern einfach sich zu eigen gemacht hat für den eigenen Spielmix.
Weiterentwickelt hat. Also diese Rollenspielelemente, die Deus Ex hatte, gab es ja auch schon in System Shock und zumindest System Shock 2. Das merkt man auch ganz stark, wenn man Deus Ex und System Shock 2 spielt, das Menü beispielsweise, das gleicht sich relativ stark.
Ich möchte in diesem Zusammenhang, ich kann es ja nicht oft genug sagen, immer wenn wir unsere am Abgrund links montags machen, eigentlich bin ich immer versucht, bei Google den Namen Ken Levine einzugeben und möchte jede Woche irgendein Interview oder irgendein YouTube-Video mit ihm teilen, weil aus meiner Sicht er mit das Wichtigste ist, was es für narratives Gameplay in den letzten 20 Jahren gab. Aber das ist eine andere Geschichte, über die ich irgendwann noch ein Buch schreibe und reich werde, weil die Leute heute noch so viele Bücher lesen.
Ja, du kannst es ja als E-Book im Selbstverlag verkaufen und damit
Ja,
massenweise
über
Leute
Amazon
in der U-Bahn
und die bekommen dann
unterhalten.
90% meiner Einnahmen.
Ja, genau.
Okay, aber wir gehen zurück zu, du hattest das jetzt erklärt mit den Rollenspielelementen, mit den Vergleichen, aber ich würde sagen, dass wir uns doch am Anfang um Half-Life kümmern, weil aus mehreren Gründen überhaupt die Half-Life nicht abgeschlossene Reihe ja aus mehreren Gründen einen gewissen Kultstatus hat und ich denke, man würde sich zu einfach machen, wenn man sagt, ja, weil es nie wirklich abgeschlossen wurde und die Leute so gehookt waren. Der Grund, warum dieses Spiel so wichtig für viele Gamer ist, liegt ja daran, wie dieses Spiel konstruiert war.
Ja, auf jeden Fall. Das vereinigte im Grunde genommen so ein bisschen diese narrative Struktur, die man ja auch stark ab der zweiten Welle sieht, dass es vielmehr darum geht, irgendwie diese eine spannende Geschichte zu erzählen, mit dem labyrinthartigen Leveldesign von der ersten Welle. Und was es eben besonders machte, war, dass es viel mehr Wert legte auf die Erzählung. Und spätestens im zweiten Teil von Half-Life ist dann aber auch darum ging, bestimmte Gimmicks zu haben, beispielsweise die ganze Physik-Engine von Half-Life wurde ja im Grunde genommen programmiert, Half-Life 2, Entschuldigung, um was Innovatives zu haben, womit man im Spiel, naja, spielen kann. Stichwort Gravity Gun zum Beispiel.
Wo du gerade auch die Gravity Gun bringst, abgewandelt, das wollte ich auch nennen, wo es darum geht, dass man sich auch vor Augen halten sollte, dass ja der Titel Portal, der mehr oder weniger, glaube ich, auch mit der Engine von Half-Life 2
Zwei, ja.
gebaut wurde, von, was hieß es immer? Ich glaube, die Geschichte ist, es waren ein paar Studenten. Aber ja, ich denke, die Quintessenz bei Half-Life ist also genau das, was du gesagt hast, ist, dass es diese Mischung gesucht hat. Es gibt eben die Momente, wo dir erzählt wird und es wird sich auch teilweise wirklich Zeit genommen zu erzählen. Und ich kenne kaum einen Half-Life-Spieler, der erzählt, erinnerst du dich noch an die Explosion oder an den Bossfight oder an dieses Level, wo scheiß viele Gegner kommen. Ich glaube, das Häufigste, was ich immer höre, ist der Ausdruck der G-Man. Es ist, ja, jetzt muss ich rumnuben, weil ich ja böse bin und es nie selber gespielt habe. Ravenholm?
Nee, in Ravenholm hast du nicht den G-Man.
Nein, aber Ravenholm ist auch ein Level, das vielen in Erinnerung bleibt, aber in erster Linie eben aus der Atmosphäre und dass ein FPS auch zu diesem Zeitpunkt gezeigt hat, dass es funktioniert, dass du einfach mal wechseln kannst. Also du kannst sozusagen die Art, wie der Spieler das Spiel gerade spielt, für gewisse Abschnitte einfach in einem gewissen Maße ändern. Also du kannst das Tempo verändern und. Ich meine, in modernen Shootern gegen den Terrorismus wären das dann halt diese Level, wo du halt dreimal stealthen musst, was eigentlich total bescheuert ist, weil es nie integriert in die Atmosphäre oder in sonst was ist, sondern meistens so ein bisschen halbgar ist. In Half-Life 2, finde ich zumindest, ist ähnliches wie in Spielen, die wir gleich auch noch nennen wollen, dieser Wechsel des Tempos, ohne das Gameplay völlig kaputt zu machen, dass die das geschafft haben und dass sie es halt auch schaffen, dass teilweise das Schießen, der Shooter-Teil so unwichtig wird für gewisse Momente, ohne dass die Leute aber das Gefühl bekommen, oh, ist ja nur ein interaktiver Film wie Gone Home, wo ich nur langlaufe und nichts tue.
Also ich glaube, das Wichtige bei Half-Life 2 ist wirklich, glaube ich, dass sich die Entwickler gesagt haben, wir wollen in jedem Level irgendwie ein neues Element haben. Sei es jetzt, dass die Gegner irgendwas Besonderes können, also ganz am Anfang hast du diese Sequenz, wo diese Headcrab-Raketen einschlagen und du dich plötzlich gegen diese Headcrab-Raketen wehren musst, aus denen die Viecher rauskommen oder sich aus dem Boden rausbuddeln. Ravenholm ist ein Beispiel, wo du kaum Waffen hast, sondern hauptsächlich mit der Umgebung und deiner Gravity-Gun arbeiten musst, indem du die Gegner mit Heizkörpern bewirfst, zum Beispiel.
So hat man damals gekämpft, ja. In der Zukunft.
Nicht zu vergessen ist auch die Szene, glaube ich, vor dem Gefängnis, wo du die Endlines, glaube ich, anlocken musst oder sowas. Und dann zuletzt in der Zitadelle später, wo sich deine Gravity Gun auflädt und du die Gegner ansaugen kannst und ineinander werfen kannst und so weiter. Also sie haben wirklich versucht, in jedem Level irgendwas Neues zu machen, neue Elemente, neue Spielelemente und halten dich wirklich so bei der Stange. Und das funktioniert einfach hervorragend. Im Gegensatz zu den neuen oder neueren Terrorismus Modern Warfare
zur zweiten Shootern, Welle, ja. Wir wollen hier ja unsere Begriffe. Hashtag zweite Welle.
Die ja im Grunde genommen nur versuchen, mit Bombast zu arbeiten.
Ich würde sagen, wir haben zu Deus Ex jetzt auch schon Worte verloren und würde dann gerne auch, bevor wir endgültig als absolute Jammerlappen hier rüberkommen, die nur meckern können und früher, sprich vor 16 Jahren, war alles besser, war es auch, aber egal, dass wir uns jetzt zur Bizarro zweiten Welle oder zur Welle 2.5, weil wirklich Welle 3 ist es nicht, also es ist kein neuer Schritt oder es ist eher ein anderer Schritt. Es gab ja durchaus Spiele, die dieses Erbe angenommen haben, was Spiele wie Half-Life und besonders auch Half-Life 2 angeboten haben. Und ich meine, es ist bezeichnend, dass eine der Reihen, die einem da einfällt, eben von den Machern von System Shock und System Shock 2 ist, und das ist die Bioshock-Reihe ist, die dann ihr Spielprinzip A weiterentwickelt haben, was aus meiner Sicht oft viel zu wenig gewürdigt wird für das, was es ist, besonders auf den letzten Teil hinsprechend. Also sprich, wenn du die Leute hast, die sagen, ja, du hast links halt deine Magiewaffe und rechts deine normale Waffe und ja, das ist halt so, wo ich mir denke, ja, außer dass es leider in keinem einzigen anderen Shooter mehr so ist, weil jeder Shooter nur noch ist Granaten und Schusswaffen. Aus meiner Sicht, wir haben einen Shooter vergessen. Weißt du, welchen Shooter wir vergessen haben?
Nee.
Und zwar, das muss ich jetzt gerade bei dieser 2,5. Welle oder wie auch immer einschieben, ist nämlich der Shooter, der noch mit alles kaputt gemacht hat, und zwar war das Halo. Denn Halo, also auch wenn es sich ja nur auf die Konsolen beschränkt hat, hat nämlich genau das gemacht. Halo hatte ein wunderbares Science-Fiction-Setting und hätte eine richtig tolle Geschichte erzählen können und hat dann aber so ein bisschen letztlich den Mass Effect Cop-Out gemacht und sich viel, also die späteren Mass Effect, also 2 und 3, und hat sich unglaublich limitiert darin, was man eigentlich kann und was man eigentlich macht. Also so wie Mass Effect dann ab dem zweiten Teil gerade auch gesagt hat, ja, wir sind jetzt ein Cover-Shooter, halt's Maul und Spiel. Das ist das Leichteste, was wir machen können. War Halo halt auch so, ah ja, wir führen jetzt regenerative Gesundheit ein und ja, läuft. baller einfach mal ein bisschen. Hier sind 2-3 futuristische Schilde und 2-3 futuristische Granaten, aber jetzt halt auch dein Maul. Und anstatt Kugeln schießt du halt Laser. Also dieses sich unglaublich imitieren. Und das ist am Ende eben wieder auf dieses stringente Erlebnis, was du vorhin schon angedeutet hast.
Ja, also der wichtige Punkt bei Halo ist, glaube ich, weil es ja konsolenexklusiv war, dass sie das First-Person-Shooter-Genre auch im Multiplayer auf der Konsole wirklich populär gemacht haben.
Das stimmt. Das
stimmt. Ich glaube, vor Halo, klar, gab es die Call of Duty-Portierung für die Konsolen. Es gab ja sogar konsolenexklusive Call of Duties. Aber Halo hat es wirklich, wirklich populär gemacht, dass man sich mit Freunden zusammen trifft und dann halt, ja, so ein kleines Beef miteinander ausfechtet. Ne? Schönen Gruß an die Jungs von Game One. Oder Halo Night.
Job gesucht? Also wir sagen nicht nein, liebe Freunde von Game One, die uns gerne jederzeit einstellen dürfen. Unsere Adressen folgen im Kommentarbereich.
Bitte auf das Impressum, da fällt mir ein, ich muss unseren Mail-Server noch einrichten.
zweite Reihe, die ähnlich wie jetzt Bioshock diesen atmosphärischen Weg gegangen ist, wäre Metro.
Also bei Metro geht es ja wie bei den Bioshock-Spielen ja viel um einfach Worldbuilding auch. Also man hat diese exotische Welt mehr oder weniger und spielt in ihr und erlebt in ihr Abenteuer. Da orientiert man sich, also vor allen Dingen bei Metro 2033 haben das die Entwickler auch selber gesagt, dass sie sich stark an Half-Life orientieren. Auch was so ein bisschen die Narration, das Erlebnis für den Spieler angeht. Und bei Metro muss man auch ganz klar sagen, sie haben, es ist ein reines Singleplayer-Erfahrung, genau wie ja Bioshock Infinite zumindest auch. Und das tut den Spielen auch gut, muss man ganz klar sagen.
Ja, also ich meine, wo du das gerade sagst mit den Vorbildern, das muss man teilweise auch nicht sagen. Die Entwickler müssen das nicht sagen, weil wir Spieler uns ja schon die ein oder andere Eselsbrücke raussuchen können. Wenn man an Bioshock Infinite denkst, was du vorhin erwähnt hast, mit immer ein neues Element einführen, das wurde da ja auch versucht mit, am Anfang hast du nur den Protagonisten, dann bekommst du die Vigor, also hast deine ersten Gefechte nur mit der Waffe, dann hast du Gefechte mit Vigors, dann hast du Gefechte mit Elizabeth an deiner Seite, Elizabeth hilft dir mit der Zeit mehr und mehr im Kampf. Es ist nicht immer das Gleiche, bis du an einem gewissen Punkt bist. Und dann werden ja teilweise noch hier diese Rollercoaster, die Skylines werden eingeführt, die du teilweise auch, die sich verschieden spielen, weil du am Anfang noch viel, die noch viel weniger nutzen kannst als später, wenn du mehr Eigenschaften hast. Und damit erhältst du auf der Gameplay-technischen Seite, erhältst du da die Dynamik, während du dazwischen, was ja zum Glück, wie eben auch bei den anderen besagten Spielen, nicht einfach nur immer 3 Schritte sind, um ins nächste Action-Feuerwerk reinzulaufen, sondern dass du da eben, das fand ich auch schön, das muss ich ja mal sagen, hat mein Kollege Johannes hier wunderbar gesagt, ich hätte es nicht besser sagen können, du spielst, du willst diese Welt erkunden, du willst halt nicht, du kannst nicht nur von A nach B gehen, sondern es reicht schon, dass du hier und da nach links und rechts gehen kannst und irgendwelche kleineren Sachen findest und die Welt einfach mal in Ruhe für dich beobachten kannst und erkunden kannst und damit auch ein ganz eigenes Bild davon bekommen kannst, wie diese Welt, in der du spielst, wie du die wahrnimmst. Und das ist teilweise, was ich spannend finde, auch sein kann, dass jemand die Welt ganz anders wahrnimmt als du, weil er eben vielleicht nicht so viel erkundet hat und da einfach nur durchgerannt ist und die Hälfte gar nicht mitbekommen hat. Und das sind dann meistens die Assis, die hinterher sich beklagen, ja, das Spiel muss das aber erklären, das ist doch scheiße, wenn ich das nur über so Audiologs mitbekomme und alles. Und dann so, nein, Mann, das ist die Schnitzeljagd, das ist Teil der Sache. Wenn du einfach nur durchrennst, ist es deine Schuld.
Ich glaube, das ist eine interessante Parallele zwischen Bioshock und den Metro-Titeln, vor allem Bioshock Infinite und den beiden Metro-Titeln, dass du diese Momente hast, wo du einfach keine Waffe in der Hand hast, wo du einfach in der Welt, die bewohnt, belebt ist, dich befindest und da durchgehen kannst. Und das sind eben, glaube ich, wirklich auch die besten Momente, weil du einfach merkst, wie viel Liebe und Detail in diesen Szenarios steckt. Und da unterscheiden die sich auch am meisten von den Dauerachterbahnen à la Call of Duty, weil dir da bei denen ja wirklich keine Zeit gegeben wird, diese Welt zu hinterfragen. Warum bin ich eigentlich hier und schieße auf diese Männer mit Turbo?
Keine Zeit! Ballern!
Eben. Und die Zeit hast du einfach bei Metro und bei Bioshock. Und ich finde, das sind einfach Momente, die viel mehr diese Experience in den Vordergrund stellen, als die Experience bei Call of Duty.
Was halt unglaublich bedrückend ist, ist, dass wir hier sitzen, wir uns vorher unsere Listen gemacht haben. Es gibt zwar noch hier und da den einen Shooter, aber entweder ist es viel Recycling alter Sachen, also die auch gar nicht, also zum Beispiel, ich meine, Johannes und ich Ich spreche da jetzt einfach mal für dich mit, weil wir das, glaube ich, auch schon in alten Podcasts gesagt haben. Wir hatten beide mit dem Gameplay von Far Cry 3 sehr viel Spaß.
Also du mehr als ich, muss ich gestehen.
Ja, aber du und du hattest dafür mehr Spaß mit der Story.
Ja, also ja.
Worum es mir geht, ist, es war Gutes, wenn man mal so vergleicht mit eben dieser zweiten Welle, war das ein abwechslungsreicheres, ein schöner gestaltetes, also es hat zumindest gameplay-technisch mehr Möglichkeiten ausgenutzt, was man First-Person machen kann, und es hat dir mehr Freiheit an die Hand gegeben, dadurch, dass es diesen Open-World-Ansatz hatte, der ja auch sehr gut funktioniert hat. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass da dann genau das, also aus meiner Sicht, was in Far Cry 3 halt an ganz vielen Stellen verloren gegangen ist, ist dann eben diese Dichte, die du gleichzeitig durch First Person erreichen kannst. Und da würde ich jetzt auch gerne zu unserem letzten Punkt gehen, und zwar FP ohne S, wo ich jetzt einfach mal nach vorne ziehe, Gone Home. Denn die Frage ist, wäre Gone Home ein so eindrucksvolles Erlebnis, wenn du durch eine ganze Stadt laufen könntest und die Hälfte der Stadt irrelevant für die Geschichte, die der Schreiber dir erzählen will, wäre.
Oder die Schreiberin.
Oder Schreiberin. Ich bin da ja geschlechtslos. Also Schreiber, vor mir seid ihr alle gleich.
Ja, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ihr kennt ja unseren Blog. Ihr kennt ja unsere Standpunkte. Wir sind da alle pro. Um bei dem Punkt zu bleiben, den ich eigentlich einführen sollte und zu dem du eigentlich was sagen solltest, Johannes, da sehe ich halt die Linearität in der zweiten Welle ist aus meiner Sicht ja nicht das Falsche, sondern wie sie genutzt wird. Denn wenn du einem Spiel zu viel Raum gibst, dann ist eben auch sehr viel, ja, zufällig. Und das hat zwar auch seinen Reiz, wie man ja an Spielen wie Grand Theft Auto oder den Elder Scrolls Spielen, den neuen, gerade hier Skyrim. Die meisten Leute reden ja von irgendwelchen zufällig passierten Sachen. Die nutzen überhaupt nicht aktiv das aus, was das First-Person-Genre dir eigentlich bringt, sondern es ist eigentlich ein Zufall, dass es passiert. Und das ist dann wiederum diese Grenze für mich zwischen verschenktem Potenzial dessen, was du mit First-Person machen kannst, wie eben in Gone Home, oder wenn wir schon darüber sprechen, Amnesia, was halt als Third-Person-Game nicht so gut funktioniert hätte, wie als First-Person-Game. Ich denke, da kann man sich auch drauf festlegen.
Ja, absolut. Also das Besondere auch an den beiden Titeln, die du erwähnt hast, ist ja, dass sie diese Unmittelbarkeit haben, dass du selbst in ja, der Haut der Protagonistin steckst und dich das so viel eher betrifft. Also ich hab ja über Gone Home geschrieben für uns, und ich finde, das Besondere an dem Spiel ist wirklich, dass, wenn du dich drauf einlässt, muss man halt, dass das, was dir erzählt wird, ein bisschen zu deiner Geschichte wird. Dass du dich damit identifizieren kannst oder mit diesem Charakter, über den du nicht viel weißt, identifizieren kannst. Und das ist das Schöne. Also auch Gone Home bietet da ein ganz besonderes Erlebnis, vor allen Dingen, wenn man bisher immer nur Shooter gespielt hat und dann einfach sieht, was möglich ist durch diese, ja, persönliche Erfahrung, die First Person eben bietet.
Und diese Erfahrung kann man ja auf ganz verschiedene Genres übernehmen. Wie eben, also Gone Home, Amnesia, das waren ja zuerst Beispiele. Bei Gone Home lasse ich gerne noch diese Kritik, als Kritik finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist aus meiner Sicht dumm zu kritisieren, dass Gone Home so funktioniert, wie es funktioniert.
Also du meinst die Diskussion, it's not a game!
Ja.
It's real!
It's fake!
Genau, also das ist aus meiner Sicht Schwachsinn. Ich weiß noch, als wir ganz empört reagiert haben, als wir mal zusammensaßen und Annie ja dann gesagt hat, ja, Wolf Among Us ist ja fast kein Spiel mehr, wo wir gesagt haben, es ist ein Spiel, es ist ein fucking Spiel, du kannst nichts daran ändern, es ist ein Spiel. Und wenn du nur drei Knöpfe drücken könntest, es ist ein Spiel. Die Frage ist, was will das Spiel mit dir erreichen? Und ich meine, Gone Home erreicht ja genau das, was es erreichen will mit seinem Spiel. Das einzige Problem, und also ich mache das hier in Anführungszeichen, die ihr hoffentlich in meiner Stimme hören könnt, ist nur die kommerzielle Seite. Weil du in sowas sehr viel Arbeit stecken musst und sehr viel Liebe stecken musst, aber viele Spieler natürlich das Gefühl haben, dass sie da wenig Ertrag bekommen. Was natürlich nicht stimmt, weil jeder, der das Spiel gespielt hat, nicht das Gefühl hat, dass er zu wenig bekommen hat. Es ist eigentlich vielmehr die Denkweise, die noch in uns drin ist. Und da würde ich dann auch gerne den Bogen schlagen zu unserem Ursprungsproblem, eben dieser Denkweise der zweiten Welle, die wahrscheinlich sowieso in den nächsten 2-3 Jahren wieder einen Umbruch bekommen wird. Also das Ganze wird weiterhin militärisch bleiben, aber wir werden mal wieder zumindest zeitweise in irgendeine andere Phase reingehen, wir hatten ja jetzt 100-jähriges Jubiläum, ne, mit dem Ersten Weltkrieg, vielleicht machen wir ein paar Erste Weltkriegs-Shooter. Ich meine, die Deutschen sind immer noch die Bösen, von daher kein Problem. Aber ich sehe da eher so Zirkel vor sich hergehen, weil wir in der Denkweise drin sind, ja, ist doch gut so, passt doch so. Warum soll ich denn da noch was Neues machen? Warum soll ich da noch was anderes probieren? So hat ein FPS zu funktionieren. Und genau in diesem Kontext befinden wir uns nun mal. Wenn du zu Leuten gehst und Sachen sagst wie, ja, spiel doch mal Metro, dann sagen die Leute, ja, das ist jetzt kein so herausragender First-Person-Shooter. Und so, ja, aber es ist ein verdammt nochmal herausragenderes Spiel als Modern Warfare 3.7.
Man muss ja die zweite Welle schon so ein bisschen verteidigen. Insofern, als dass Call of Duty quasi der Übertitel geworden ist, der auch der Inbegriff für viele für Videospiele. Und ich glaube, erst durch diese zweite Welle an First-Person-Shootern sind Videospiele wirklich zu dieser Multimillionen-Dollar-Industrie geworden. Also vorher wurde auch schon viel, viel Geld reingesteckt. Aber da hat man dann gemerkt, boah, da kann man richtig viel Kohle mitmachen. Wenn du überlegst, heutzutage Call of Duty kostet teilweise, also man hat sich mal mit den Zahlen gegenseitig erschlagen, aber so Call of Duties, die haben bisweilen mehr gekostet als so ein durchschnittlicher Hollywood-Actionfilm.
Aber ich meine, sie kriegen es ja auch rein, weil sie ein Vielfaches mehr einnehmen als so ein Hollywood-Actionfilm.
Ja, aber mittlerweile auch nicht mehr. Also ich glaube, Advanced Warfare verpulvert mehr Geld für die Werbung, als was sie nachher wirklich einnehmen werden. Weil ich glaube auch, dass einfach da, ja, diese Flut abgeeckt ist. Ich glaube, es gibt noch den harten Kern an Spielern und ich nenne sie nicht Core-Gamer, weil ich bin auch ein Core-Gamer und ich habe keinen Bock mehr auf Call of Duty.
Nee, also du meinst einfach die Treuen.
Es gibt die treuen Leute, Spieler, die, ja, die Call of Duty auch hauptsächlich wegen ihres Multiplayer-Modus kaufen werden. Und das ist auch okay. Nur, glaube ich, gibt es viele Leute, die Spaß am Videospielen haben, die aber wirklich ein bisschen mehr gefordert werden wollen. Und das sind auch dieselben Leute, die sagen, naja, okay, einen Assassin's Creed kaufe ich vielleicht noch, aber dann ist Schluss. Weil es eben, ja, an Innovation mangelt. Weil es mehr oder weniger immer dasselbe ist.
Man hat ja schon gesehen, es müssen nicht komplette Spielsysteme geändert werden. Wenn mir jetzt vorhalten würde, ja, guck dir Bioshock Infinite an, die saßen da 7 Jahre lang, dann sage ich, ja, natürlich ist das in der heutigen, ist schwierig finanziell. Das ist natürlich, also ursprünglich sollte es ja auch nach 4 bis 5 Jahren rauskommen und das war schon ein großes Zeitfenster, was die bekommen haben.
Ich sag nur Half-Life 3.
Ja, das genau. Also wenn sich die Leute eben genau das angucken, Bioshock und Bioshock Infinite als Beispiel. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, wo aus meiner Sicht, da haben viele nochmal durch ihre Retro-Brille geguckt und haben nicht wirklich nochmal Bioshock gespielt, als sie dann Bioshock Infinite gespielt haben und haben das überhaupt nicht wahrgenommen, dass dieses Spiel einen sehr guten und aus meiner Sicht wichtigen Schritt vorwärts gegangen ist vom ersten Spiel aus und damit auch seine Daseinsberechtigung hat. Und eben nicht diese E-Sports neue Jahresauflage, wir haben alles ein bisschen getweakt, damit ihr 2 Wochen braucht, um euch neu dran zu gewöhnen und das Gefühl habt, dass es einen Grund gab, dieses neue Spiel rauszubringen.
Da spricht jetzt der FIFA-Spieler aus dir.
Also in mir ist es zum Beispiel, also ich meine, ich bin ja jemand, der sich FIFA meist exakt 12 bis 13 Monate nach Erscheinen des Titels holt. Sprich, wenn das Spiel 10 Euro kostet. Weil das natürlich irgendwo seinen Reiz hat. Wenn es ein Spiel ist, was du regelmäßig spielst, dann willst du irgendwann mal ein bisschen Abwechslung im Gameplay haben. Ich propagiere halt weiterhin, dass das eigentlich über Updates, von mir aus auch kostenpflichtige Updates, weil da ja auch Arbeit drin steckt. Aber dass du Käufer der Reihe nicht abzockst, sondern sagst, oh, du bist ein Käufer, du hast den vorigen Teil gekauft, ja, dann sind das für dich 20 Euro. Das ist okay. Alle 12 Monate 20 Euro ausgeben für ein Spiel, das man regelmäßig spielt und woran man Spaß hat, ist okay. Natürlich können Leute jetzt auch sagen, ja, da kannst du doch aber auch 60 für ausgeben, wenn du so viel dran spielst, wo ich mir da aber denke, ja, aber nicht dafür. Das ist so, als würde ich halt beim Mensch ärger dich nicht jetzt zu 5 spielen können, anstatt zu 4. Aber jedes Jahr halt wieder 60 Euro dafür ausgebe. Wo ich mir sage, nö, dann spiele ich halt nur mit 4 Leuten.
Oder du kaufst dir halt nur alle 2 Jahre für 60 Euro die Neuauflage.
Und selbst dann würde ich mich immer noch hassen. Klar, wo kann man am Ende mit so einer Diskussion hin? Ich meine, das ist mir auch bewusst, dass wir hier, dass die Leute sagen können, ja, aber so ist es nun mal nicht. Und ja, aber ihr seht doch der Gewinn und überhaupt. Aber wer das sagt, hat entweder schon vor langer Zeit die wahre Freude am Videospielen verloren, aus meiner Sicht, und spielt tatsächlich nur noch, um irgendwie Zeit totzuschlagen. Weil, wie du gesagt hast, man ist gelangweilt. Man spielt es ja nicht mehr, man spielt es auf Sudoku-Level und nicht irgendwie, dass man tatsächlich da sitzt. Ne? Und ich meine, es ist ja auch...
du hast absolut recht. Also der Sudoku-Vergleich
und es ist absolut, also das ist immer dieses lachende und weinende Auge, wenn man mal wieder tatsächlich ein Spiel in den Händen hält, das man in die Konsole oder in den PC reinlegt und du spielst es und es fesselt dich. Und es hat dich richtig gefesselt. Und wenn man dann mal 5 Minuten nachdenkt, was man die Wochen und Monate davor gespielt hat, teilweise vielleicht sogar Jahre, dann schämt man sich ein bisschen, dass man teilweise einfach nur Spiele gekauft hat, weil man was zocken wollte. Aber fast nichts davon dich tatsächlich dazu bewegt hat, einen Blogartikel zu schreiben, mit Freunden zu sprechen oder einfach in die Welt raus zu posaunen, warum es verdammt nochmal richtig ist, Videospiele zu spielen. Und warum das genauso wie Filme, wie Kunst, wie Musik, Kultur sein kann. Also auch wertvolle Kultur. Und also diese Gefühle hatte ich in letzter Zeit immer mal wieder bei richtig guten Spielen. Genauso kann ich in meinen Schrank gucken und weiß, dass da einige Spiele sind. Warum eigentlich? Und genau da denke ich, dass gerade der FPS, der so zugänglich für so viele Leute ist, sich einfach mal trauen kann, denn die Leute spielen es. Das muss nicht irgendwie auf irgendeine Norm abgefertigt werden und die Leute müssen sich gegenseitig hinterherrennen, weil FPS so schön, also First Person, so schön zugänglich ist, dass es in alle Richtungen für alle funktionieren kann. Ja, das ist mein Schlusswort eines mal wieder viel zu langen Podcasts, der hart geschnitten werden muss.
Ja, also ich denke, dass du recht hast, dass
wir hart schneiden müssen.
Ja, auch das. Nein, dass First-Person-Shooter wirklich ein besonderes, auch wichtiges Genre sind, aber dass man eben viel mehr machen kann und ich mir, wie du wünschen würde, einfach ein bisschen mehr Innovation, ein bisschen mehr Mut einfach beweisen würde. Und ich glaube, dass das Verhängnisvolle so ein bisschen ist, eben am First-Person-Shooter oder am First-Person-Genre, sagen wir es lieber so, also dass das Verhängnisvolle daran ist, dass man da relativ viel Mühe reinstecken muss, damit es eben glaubwürdig wirkt. Oder man macht sowas Abstraktes wie Anti-Chamber zum Beispiel.
Also deswegen, da gibt's ja vieles. Ich meine, auch hier Stanley-Parabel ist auch ein wunderbares Beispiel, was man mit First Person machen kann.
Aber wie gesagt, also dass dieses Genre an sich wahrscheinlich mit eins zu den teuersten gehört. Einfach auch, weil viel mehr Wert auf die Grafik gelegt wird.
Leider.
Und dass deswegen da viele, viele Indie-Entwickler auch so ein bisschen die Finger von lassen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es sowas wie Gone Home beispielsweise gibt. Und ich persönlich, wenn es um wirklich Ego-Shooter oder First-Person-Shooter geht, würde ich eher, wie bei vielen Sachen, immer in die Indie-Richtung gucken und schauen, was passiert da? Was sind die Innovationen, die sich da ja herausbilden? Und vor allen Dingen, glaube ich, Richtung Osten gucken. Was passiert in Osteuropa? Da kommen, glaube ich, auch ganz oder können ganz interessante Sachen entstehen, wie beispielsweise Metro. Oder auch, habe ich neulich gesehen, Kingdom Come Deliverance, dieses Mittelalter-First-Person-Spiel. Also ich glaube, da passiert einiges.
Ihr könnt euch ja auch mal jede Menge Gedanken darüber machen. Zum Beispiel auch, warum gibt es eigentlich keine First-Person-Shooter aus Japan? Oder fast keine. Es ist für mich, für jemanden, der sich immer wieder hinstellt und sagt, FPS, es geht mir eigentlich ziemlich vorbei. Ich finde es unglaublich schade, dass mir das vorbeigeht. Weil immer, wenn ich wieder einen Titel dieser Art in den Händen halte und spiele, merke ich, wie interessant das sein kann und wie viel man daraus machen kann. Und ich bin auch überrascht, wie viel mehr man da teilweise rausholen kann, als aus den Genres, die ich mag, weil sie sich aber eben von Natur aus, wie zum Beispiel viele Rollenspiele, die halt spieltechnisch überhaupt nicht so interessant sind und überhaupt nicht so eindringlich arbeiten können, weil du eine viel größere Distanz durch die Charaktere und den Aufbau hast, oft, nicht immer, dass da so viel Potenzial drin steckt.
Es muss nur ordentlich genutzt werden.
Es muss nur ordentlich genutzt werden. Das klingt ein bisschen nach Pamphlet aus der Ecke Mehrspieler und wisst ihr was, ist es diesmal auch. Ist uns egal. Nicht egal ist uns, dass ihr hoffentlich auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es halt heißt Spielspaß und Spannung mit Johannes Hahn
und Max Nitzke.
Scheiße, jetzt wissen die, wer wir sind. Ich mach da Pieptone drüber. Also, ja. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.